So, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Wir freuen uns immer wieder, im Mittwochskreis dabei zu sein. Das ist ja fast jedes Jahr schon zur Tradition geworden. Wir kommen also sehr gern. Das Thema des heutigen Abends, das mir ja zum Teil so von Ihnen ein bisschen vorgegeben worden ist, sind ja eine ganze Reihe von Themen zusammengetragen worden. Aus der Fülle, die Sie sich ausgewählt haben, habe ich mir das Thema Charakterbildung vorgenommen. Bei Ihren Gedanken spielten dann Folgendes eine Rolle: die Veränderung des Charakters, damit andere nicht Anstoß nehmen, oder auch der Begriff "Ich bin halt so". Ich denke, dass das ein sehr umfassendes Thema ist, aber ein Thema, mit dem es sich lohnt, sich wirklich auseinanderzusetzen. Ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen. Darf ich Sie bitten, wenn Sie eine Bibel dabei haben, den Philipperbrief aufzuschlagen? Wenn ich so rede, bin ich allgemein verständlich? Oder ist es zu... ein bisschen lauter. Der Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 19. Da schreibt Paulus: "Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich auch guten Mutes werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der in so echter Weise für eure Angelegenheit Sorge tragen wird. Denn alle suchen das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Seine Bewährung aber kennt ihr, dass er wie ein Kind dem Vater mir gedient hat am Evangelium. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, sobald ich absehe, wie meine Angelegenheiten stehen." Spreche ich jetzt noch ein kurzes Gebet. Herr Jesus, jetzt mach uns dieses Thema wichtig, dass du durch dein Wort unseren inwendigen Menschen und damit unseren Charakter prägen kannst. Gib, dass uns durch die Kraft deines guten Geistes Dinge wichtig werden und wirken können in dem Auftrag, zu dem du uns berufen hast. Amen. Die tiefe Freundschaft zwischen Paulus und Timotheus kennzeichnet eine Beziehung zwischen zwei Männern, über die es sich immer wieder lohnt, nachzudenken. Wenn wir ein Charakterstudium über Timotheus aus den verschiedenen Stellen der paulinischen Briefe anfertigen, dann stellen wir fest: Timotheus gehört nicht zu den starken Persönlichkeiten, hier im Sinne zu den herausragenden Leistungsträgern des Paulus. Eher ein ängstlicher Mensch, den Paulus immer wieder ermutigen musste. Bei den Aufträgen, die Paulus ihm stellt, sendet er ihn selten allein, sorgt für die Rahmenbedingungen in den Gemeinden, damit seine Person geachtet und anerkannt wird. Und er zählte nicht zu den gesunden Mitarbeitern. Paulus schreibt ihm: "Wegen deiner häufigen Krankheiten trinke ein wenig Wein." Ein Mitarbeiter, der sicher oft unter der Belastung litt und von daher immer wieder Ermutigung und Trost brauchte. Aber was machte diesen Mann Timotheus aus, dass Paulus an ihm festhält und den Eindruck durch die Briefe weitergibt, dass er ihn zu seinen zuverlässigsten Mitarbeitern zählt? Aus der Leistungssicht eher ein Mann der zweiten oder der dritten Reihe. Nicht einer, mit dem man besonderen Eindruck machen kann, wenn er auftritt. Ein Mann ohne herausragende Begabung. Wenn wir heute die Mitarbeiterschulungen und Mitarbeiterentwicklung ansehen, sei es im säkularen Bereich, beispielsweise in unseren Berufen oder auch im gemeindlichen Bereich, dann wird hier in erster Linie doch gerade die Frage der Begabung vorangetrieben und am stärksten gesehen. Welche Gaben haben wir und wie können wir diese Gaben einsetzen? Also das Erkennen der Gaben und das Anwenden. Denken Sie an die Schulsysteme, wie sie sich mit der Frage der Begabung auseinandersetzen. Die Frage der Begabung spielt also in allen Bereichen eine dominierende Rolle unter uns. Was wird in Unternehmen nicht alles an Kursen angeboten, um Könner, Mitarbeiter, begabte Manager heranzubilden? Und das beginnt schon unten in der Schule. In der Grundschule schon. Wenn ich Ihnen das alles erzählen würde, was ich bei der Schulanmeldung mit Eltern erlebe, dann wird hier schon sehr früh von Eltern eine Perspektive übertragen, die eindeutig an einer hohen Leistungserwartung an die Kinder gestellt ist. Mein Kind soll einmal Arzt werden. Was spielen sich für Tragödien ab, wenn nicht die Gymnasialempfehlung gegeben wird? Meine besondere Sympathie im Kollegium haben immer die Viererklassenlehrer, die sind am schlimmsten dran. Wenn es jetzt in dieser Zeit, es liegt ja schon fast vorbei, die Gymnasial-, das heißt die Grundschulempfehlungen sind geschrieben, aber was da sich in den Gesprächen abspielt, Eltern verwirklichen sich in ihren Kindern selbst, indem sie sie schon sehr früh zu Leistungs- und Begabungsträgern erziehen. Wie das dort ist, auch im beruflichen Bereich, so wirkt das auch in den christlichen Bereich hinein. Gaben, Begabung, Können, herausragende Fähigkeiten, das sind die Attribute, die wir natürlich von einem Mitarbeiter auch in der Gemeinde wünschen. Prüfen Sie sich mal, am besten festzustellen, wenn wir Referate oder Predigten mit Namen verbinden und nur dann noch bei bestimmten Namen auch bestimmte geistliche Akzente erwarten. So war es bei Timotheus auch. Paulus ja, aber Timotheus, der lief unter ferner Liefen. Das Ergebnis von Begabung ist immer Leistung. Was bringt er? Ich wiederhole, Timotheus gehört nicht zu den Leistungsträgern des Paulus, wie wir ihn uns eigentlich vorstellen, sondern er scheint im Schatten des Paulus und der anderen Mitarbeiter zu stehen, eher ängstlich und viel krank. Aber was hat denn Paulus denn nun veranlasst, in einer besonderen Weise gerade an ihn festzuhalten, sodass zwei Briefe, zwei persönliche seelsorgerliche Briefe uns heute im Neuen Testament überliefert sind. Ich will es einmal so aus unserer heutigen aktuellen Sicht sagen. Je mehr wir die Schulung der Begabung betonen, ganz gleich in welchem Bereich, und immer nach besonderen Gaben fragen, geht die Entwicklung der Charakterbildung den Bach hinunter. Das ist etwas ganz, ganz wichtig, was die wenigsten heute sehen. Man ist so an der Entwicklung der Gaben interessiert, dass man überhaupt gar nicht mehr richtig fragt, was ist denn eigentlich mit der Charakterentwicklung eines Menschen. Paulus aber sieht gerade in dem Mann Timotheus genau das, dass er nämlich einen von Gott geprägten Charakter hat. Wie schreibt er über Timotheus? Ich habe keinen Gleichgesinnteren. Er hat mir wie ein Kind dem Vater gedient. Alle suchen das Ihre. Noch einmal deutlich gesagt, wir reden heute von Begabungsentwicklung, aber wer spricht eigentlich noch von der Bildung des Charakters? bitte jetzt also um Verständnis, wenn ich vieles aus dem Erziehungsbereich bringe, ich tue das deswegen nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Erziehungsvortrag halten will, sondern wir muten unseren Kindern ja viel zu. Muten wir uns das als Erwachsene auch zu? Denn die Charakterbildung unserer Kinder hängt sehr, sehr stark von unserem Charakter ab, wie wir sind. Und wenn wir meinen, unsere Kinder müssten den und den Charakter haben, dann müsste das zunächst einmal bei uns angelegt sein. Und deswegen ist Erziehung, auch schulische Erziehung, immer eine Wechselseitigkeit. Die nach den Sommerferien neu einzuführenden, weitergeschriebenen Lehrpläne haben einen neuen Grundsatz, der eigentlich nicht neu ist, aber der in keinem Lehrplan bisher so deutlich ausgedrückt wird. Da heißt es, der erziehende Unterricht ist der Wissensvermittlung gleichgestellt. Ich wiederhole das nochmal. Der erziehende Unterricht ist der Wissensvermittlung gleichgestellt. Was heißt das? Damit erhält eigentlich der erziehende Unterricht eine hohe Stellung. Wo es aber um Erziehung geht, da geht es auch um die Vermittlung von Werten. Ich kann Ihnen sagen, das gibt ein ungeheures Theater. Weil Eltern so an den Leistungen orientiert sind, dass sie plötzlich merken, es werden keine Inhalte mehr in dem Sinne gebracht, sondern den Kindern werden jetzt Werte auch vermittelt. Das bringt ja keine Gymnasialempfehlung. Oder zumindest haben sie ja Angst davor. Wir müssen, wenn es um Charakterbildung geht, grundlegend die Frage nach den Werten stellen. Was sind Werte? Zunächst einmal allgemein. Werte sind Einstellungen, Überzeugungen und Orientierungen, Haltungen, von denen wir meinen, dass wir sie unbedingt für unser Leben, besonders für das Zusammenleben, brauchen und sie als notwendig erachten. Werte sind also Erstansprüche für unser Leben, die unverzichtbar sind. In den letzten Jahren ist durch die negative Veränderung der menschlichen Einstellung und Haltung die Hilfe nach den Werten ständig lauter geworden. Und deswegen sind sie ja gerade in die neuen Lehrpläne, ganz gleich, ob es Gymnasial-, Real- oder Grundschul- oder Hauptschullehrpläne sind, plötzlich fängt man an, wieder über Werte nachzudenken. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der wahrlich kein Christ war, hat schon vor 30 Jahren in seiner Schrift Die sieben Todsünden der Menschheit warnend den Finger gehoben, dass der Werteverlust unser Zusammenleben zugrunde richtet. Denn mit dem Werteverlust verliert der Mensch auch zusehends an Charakter. Der sozialkulturelle Wandel hat viele grundlegende Überzeugungen, Einstellungen, Orientierungen verändert. Und das gilt besonders für die Bereiche Familie, für die Ehe, für die Schule, für die Religion und auch für die Kirche. Wohl ist es bisher nicht zu einer vollständigen Ablösung der Werte gekommen, doch es ist ein vielfältiges Nebeneinander konkurrierender und auch widersprüchlicher Werte festzustellen. Davon sind ja mittlerweile auch unsere Hauskreise geprägt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was da für Werte aufeinander knallen? Sagen Sie mal einem Pärchen, das zusammenwohnt, dass das Wort Gottes das anders versteht. Oder wenn man in die Freizeiten fährt, ja, und ein nicht verheiratetes Paar möchte zusammenschlafen, was machen wir dann? Was für Werte haben wir eigentlich? Fragt sich ein junges Paar, sollen wir heiraten oder sollen wir nicht heiraten? Greifen wir die Familie als eine besonders werteprägende Institution zunächst einmal raus. So sagen uns ja die Statistiker, dass heute jede dritte bis fünfte Ehe geschieden wird. Wenn wir bedenken, was das für Auswirkungen auf die Kinder und auf die kommende Generation haben wird, wird mir Angst und Bange. Ich erzählte vorhin am Tisch, die problematischen Gespräche als Schulleiter nehme mich mehr und mehr so in Anspruch, dass ich viele Dinge einfach auch in der Führung ändern muss. Das hat sich in einer Weise so gehäuft, dass das erschreckend ist. Mütter, die mit ihren Kindern nicht mehr fertig werden, Eltern, die die Erziehung ihrer Kinder ablehnen. Und wir sind als Christen davon nicht ausgeschlossen, wir sind mittendrin. Und wir müssen anfangen, unsere fromme Überheblichkeit an dem Punkt ein Stück weit abzulegen und wirklich real zu legen, wo stehen wir eigentlich. Und wir wissen ja auch ich stelle es mit einem gewissen Erschrecken fest, wie viel christliche Ehen mittlerweile geschieden werden. Angestiegen in der Wertehierarchie ganz allgemein sind die sogenannten Selbstentfaltungswerte, Selbstverwirklichung, Ungebundenheit und Unverbindlichkeit. Vor allen Dingen auch der Lebensgenuss. Ich fand in der IDEA einen interessanten kurzen Artikel über den Begriff des Egoismus. Da hat Professor Dietrich eine Untersuchung angestellt. Er sagt, während die Generation der 45- bis 60-Jährigen vor allen Dingen zum Dienen und Helfen erzogen und gleichzeitig zum Einhalten von Geboten angehalten wurde, zeigen sich bei Jüngeren immer deutlicher die Tendenz zur Selbstbestimmung, also die Selbstentfaltungswerte. Damit sei der Wunsch verbunden, den Lebensgenuss ständig zu steigern. Bei den von Dietrich angewandten Verfahren wurden 1200 Männer und Frauen auf ihren Lebensstil untersucht. Die Auswertung der unter 30-Jährigen ergab, dass zwischen überzeugten Christen und anderen Menschen praktisch kein Unterschied mehr ist. Es ist kein Unterschied mehr. Sicherlich sind auch bei den Selbstentfaltungswerten sicherlich positive Werte dabei. Die Wahrung der Natur, der Ökologie sind sicherlich auch Dinge, die wir positiv bewerten müssen. An Bedeutung verloren aber haben die sogenannten Pflicht- und Akzeptanzwerte. Disziplin, wer redet noch von Gehorsam? Ordnung, Pflichterfüllung, Pünktlichkeit, Verzicht oder besondere Eigenschaftswerte wie Glaube oder Treue. Diskutieren Sie mal mit einem jungen Paar über Treue. Ist hochinteressant. Beständigkeit. Bescheidenheit. Ich will gar nicht das Wort nehmen, weil es ja auch politisch dann irgendwie immer so eine Brisanz hat, der Unterordnung. Ich will von Ergänzungsbedürftigkeit sprechen. Ergänzungsbedürftigkeit, Hingabe an einen Menschen. Hingabe in der Weise, dass wir das Wohl des anderen im Auge haben. Hingabe. Oder wie wir von Timotheus gehört haben, Einmütigkeit, gleichgesinnt sein. Wir lernen doch zu kämpfen, durchzusetzen, Ellbogen zu gebrauchen. Enthaltsamkeit, ich will das übersetzen, ich sage immer, Enthaltsamkeit hat ja auch einen negativen Touch, es sind ja manche Wörter, die von der inneren Sprachbedeutung ja nun auch übersetzt werden müssen, von der biblischen Sprache. Ich übersetze Enthaltsamkeit immer so, ein sinnvoller Umgang mit Sexualität, bis ins hohe Alter. Ich meine, das Extremste, was wir ja im Augenblick erlebt haben, wir wollen das gar nicht so an die Seite schieben, weil es ja auch mittlerweile unser Denken und auch das prägt, was wir erzählen, ist die Tatsache, was sich in Ansbach abgespielt hat. Die Prozesse des sozialkulturellen Wandels basieren auf den zwei Grundströmungen. Einmal der Pluralisierung unserer Lebensverhältnisse, das heißt schlicht und einfach, alles ist zugelassen, man darf alles, es gibt keine bindenden Werte und das wird heute mit dem schönen Wörtchen Toleranz umschrieben. Damit hat das Wort Toleranz eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wenn ich aber heute sage, ich bin gläubiger Christ und glaube, dass Jesus der Weg und die Wahrheit bin, bin ich intolerant. Und die zweite Strömung, die Individualisierung der Lebensführung. Die Individualisierung, das hört sich sehr schön an, aber letzten Endes führt sie die meisten in die Ich-Einsamkeit. Der Mensch trainiert sich zur Ich-Einsamkeit und bleibt mit sich allein. Oder anders ausgedrückt aus der Sicht der Erziehung, Ausbildung und Stärkung der Forderung an sich selbst, vor allem top zu sein. Ich will immer der Bessere sein. Und damit ist jede Form tiefgreifender Gemeinschaft in Frage gestellt. Wenn ich immer der Beste sein will, kommt keine Gemeinschaft zustande. Das ist die große Erfahrung der reformierten Oberstufe. Das einseitige Interesse an materiellem Fortschritt und damit an kompromissloser Leistungs- und Begabungserziehung hat den Blick für eine vor allem an den Werten der Bibel orientierte Charaktererziehung total verbaut. Bleiben wir zunächst einmal noch bei der werteprägenden Einrichtung der Familie. Ich will mal eine ganz einfache Sache sagen. Überlegen Sie mal ganz kurz für sich, welche Einstellung ist für die Vermittlung grundlegender Werte für die Erziehung von Kindern in einer intakten Familie notwendig? Welche Werte? Ich will Ihnen eins sagen. Das Einfachste ist, wenn Kinder sehen, dass Vater Mutter liebt. Das hat sowohl mit dem Charakter der Eltern zu tun, wenn sie Charakter vermitteln wollen. Wenn die Kinder schlicht und einfach sehen, Vater liebt Mutter. Die Wertevermittlung hat einen so stark prägenden und übertragenden Charakter durch das Leben, das geführt wird und durch die Werte, die vorgelebt werden. Erziehung auf intellektuellem und leistungsbedingten Niveau können wir auf die Dauer gar nicht durchhalten, wenn wir Charaktererziehung leisten wollen. Die Charaktererziehung als eine wesentliche Dimension der Erziehung bei Kindern und Jugendlichen beginnt also zunächst einmal in der Erziehung der Erwachsenen an sich selbst. An der Charaktererziehung der Kinder müssen wir uns als Erwachsene zunächst einmal die wichtigsten Fragen stellen. Der Individualpsychologe Alfred Adler sagt, das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten, die es überwinden muss. Die weiche Welle schafft Versager, Wegläufer, auch Leistungsverweigerer vor den kleinsten Schwierigkeiten. Im Glauben ist das nicht anders. Der liebe Gott, der nach der Art eines gutmütigen, weichen irdischen Vaters die Wünsche und Launen seiner Kinder kommentarlos erfüllt, ist eine fromme Einbildung. Gott hat uns zu seinen Erben gemacht und bestimmt, aber nicht zu verwöhnten und verweichlichten Kindern, die trotzig rebellieren, wenn nicht alle Wünsche prompt erfüllt werden. In der Gehorsamserziehung geht es also nicht um Unterwerfung, um das angstvolle Nachgeben gegenüber dem Stärkeren, es geht vielmehr um die innere Freiheit, was zu tun, was wichtig ist und was unbedingt getan werden muss. Das macht fähig zur Übernahme von Verantwortung. Und das meine ich. dass die Frage der Übernahme von Verantwortung eine der wesentlichsten Wertevermittlungen ist, die wir eigentlich unseren Kindern weitergeben können. Ein Kind, dem rechtzeitig erkennbar und möglichst gleichbleibende Grenzen gesetzt werden, weiß sich geborgen. Es wird sicherlich immer wieder versuchen, diese Grenzen zu erproben, diese Grenzen zu erweitern. Das braucht es, um zu lernen. Nun gibt es aber Erwachsene, die bewusst oder unbewusst gegen jede Form der Autorität rebellieren oder sich in unechter Weise unterwerfen. Diesen Erwachsenen wird es schwerfallen, ihre Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Sie meinen, sie müssten den kindlichen Willen überall respektieren. Sehen Sie, das ist etwas, was in meiner schulischen Aufgabe oft eine Rolle spielt. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Elternpaar bei mir in der Schule. Da toleriert die Mutter alles. Versucht der Mutter deutlich zu machen, dass sie ihren Kindern Grenzen setzt. Das fängt natürlich bei ihr an, aber wie vermitteln sie das jetzt? Eine Mutter, die anfängt, auch bei sich selbst Grenzen zu setzen. Und ja nicht, ja keine Grenzen setzen. Das könnte den Charakter meines Kindes in Frage stellen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes, dass hier Erwachsene ihre Schwierigkeiten projizieren auf die Kinder, ohne sich Gedanken zu machen, was das Kind wirklich braucht. Kinder brauchen Grenzen, um geborgen zu leben. Daraus erwachsen weitere Werte und Normen, zum Beispiel die Erziehung der Ehrfurcht vor Gott. Wie will denn ein Kind Ehrfurcht vor Gott kriegen, wenn die elterliche Autorität nicht stimmt oder die elterliche Autorität sich nicht an der Ehrfurcht Gottes orientiert? Achtung vor jedem Menschen. Und jetzt kommt etwas, was ganz, ganz schwierig ist im Erziehungsprozess: Achtung vor jeder Arbeit. Achtung vor jeder Arbeit. Ich weiß nicht, hier sind ja sehr viele Eltern, ich will einfach mal Fragen stellen, die sollen jetzt nicht so kritisch sein. Trainieren Sie Ihre Kinder, dass sie zu Hause wirklich Verantwortung haben und mitarbeiten und dass Mutter nicht alles macht? Es war für mich mal hochinteressant, als Klaus Vollmer danach gefragt wurde, wo das Dienen anfängt, da hat er den jungen Leuten gesagt, geht nach Hause und räumt euer Zimmer auf. Fähig werden zum selbstständigen Urteilen. Mut gewinnen, auch anders zu sein, auch gegen eine Zeit zu schwimmen, mit deren Werten wir nicht übereinstimmen. Wie schwer ist das auch für uns? Ich bekenne das ganz offen, dass es für mich als Schulleiter manchmal nicht ganz einfach ist, gegen diesen Strom zu schwimmen. Aber was brauchen wir dann? Was brauchen wir? Wir sind hilflos in diesem Strom, wenn wir nicht an den Grenzen Nischen haben, Gemeinschaften, wo wir Brüder und Schwestern haben, mit denen wir uns einig machen können. Ich komme ohne Gemeinschaft nicht aus. Und ich brauche auch die Korrektur dazu. Und dann die Fähigkeit zu verzichten. Die Fähigkeit zu verzichten. Das fängt ja auch bei uns Erwachsenen an. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, als ich aus einer indischen Schule Dinge las, wie sie versuchen nun, Kindern zu beeinflussen, um Werte wirklich zu lernen. Ich habe von diesen Versuchen eine Menge gelernt und möchte nach und nach das auch in meiner eigenen Arbeit ein Stück weit umsetzen. Ich will Ihnen einige Beispiele mal dazu vorstellen. Erziehung zu Werten ist immer auch die Fähigkeit zur Erziehung der Selbstreflexion. So wie wir stille Zeit machen, das ist eine Form der Selbstreflexion, ist es wichtig, dass wir unsere Kinder ja schon daran teilnehmen. Es wurde in dieser Schule folgendes Thema gestellt. Ein glückliches Zuhause. Mit 3 Klassen, mit je 65 Schülern. Die Übung hieß, schreibt ein Rezept über ein glückliches Zuhause. Das Eigenartige bei der Auswertung war folgendes, dass keines dieser Kinder nach materiellen Dingen gefragt hat. Ist bemerkenswert. Ich lese mal ein Rezept vor. Stoßen Sie sich jetzt bitte nicht daran, dass das ein bisschen erwachsen klingt. Das hat jemand übersetzt, der erwachsen war. Aber bemerkenswert ist, das hat ein Kind gemacht, ein 11-jähriges Kind. Nimm eine komplette Familie. Tu dazu eine Tasse Freundschaft, dazu viel Ehrlichkeit und Liebe. Ein paar Löffel voll Zusammenarbeit, 2 Teelöffel Festigkeit, 4 große Gläser Freundlichkeit, viele Hände voll Verantwortung und harter Arbeit und 4 Kerzen heller Hoffnung von einem Kind. Dann wurde die Aufgabe gestellt an die gleichen Kinder, Ängste und Sorgen, die mich plagen. Da schreibt ein 12-Jähriger, die Erwachsenen sagen, dass wir Kinder glücklich sind, weil wir noch keine Sorgen haben. Wir haben unsere Sorgen und sie bleiben in unserem Kopf wie Schatten. Manchmal ganz große, manchmal kleinere, aber unsere Ängste sind wirklich da, wenn Mutti und Vati einander Dinge sagen, die mein Herz zittern lassen. Dann habe ich Angst, dass unsere Familie auseinandergerissen wird. Der traurige Blick von Mutter bleibt in mir, er verfolgt mich. Mein Problem ist, Mutti und Vati zu helfen, dass sie zusammenbleiben und uns lieb haben. Das klingt vielleicht komisch, wenn Mutter sagt, alle Leute streiten, aber der Schatten der Kämpfe macht mein Herz dunkel. Ich habe Angst vor Mäusen und Salamandern und ich habe auch Angst vor Zeugnissen, aber diese Ängste kommen und gehen. Es sind für alle Kinder die gleichen und sie kommen und gehen. Die eine große Angst, die mich verfolgt, ist, ob Vati heute Abend nach Hause kommen wird. Kann ich leben ohne ihn? Lass ihn jeden Abend nach Hause kommen. Es sind herrliche Übungen zur Werterziehung. Ich sage aber noch etwas, wo ich mich besonders stark angesprochen fühlte. Vielleicht sind auch einige Lehrerinnen hier drunter. Da wurde die Übung gemacht bei den gleichen Kindern. Das sind also 11- und 12-Jährige gewesen. Sie merken, wenn man Kinder zur Selbstreflexion erzieht, was dabei rauskommt, was in den Seelen dieser Kinder ist und wo wir für unser eigenes Leben, nicht nur für die Erziehung dieser Kinder, sondern für unseren eigenen inwendigen Menschen, auch für unseren Charakter, von unseren Kindern ungemein lernen können. Da wurde die Übung gemacht, wie stelle ich mir meinen idealen Lehrer vor? Da schreibt ein Mädchen sehr positiv, die mit Liebe und Zuneigung unterrichtet, die nicht so schnell die Geduld verliert, mit der nicht so schnell das Temperament durchgeht und die keine Lieblinge hat. Ja? Naja, nicht also, da kommt man schon als Lehrer ins Schleudern. Viel tiefer hat mich das angesprochen, was ich an meiner Lehrerin nicht mag. Das kann man ja auch auf Lehrer beziehen, also wenn da jetzt Lehrerin steht. Eine Lehrerin, die immer auf das Klingeln der Glocke wartet, sodass sie endlich zu ihren Freunden rennen kann und reden und eine Tasse Kaffee trinken kann. Wissen Sie, das ist ja wirklich, das ist ja ernst zu nehmen.
Ja, also ich erschrecke dann, ich habe das mal erlebt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, mir passiert es, wenn ich morgens in die Schule komme und beispielsweise zwei Lehrer fehlen, dann bin ich also derartig zunächst einmal in Schwierigkeiten, wenn ich in der ersten Stunde Unterricht habe, zunächst einmal die Schule flott zu halten. Dann bin ich also derartig mit mir selbst beschäftigt unter Umständen und haste dann in den Unterricht. Ich möchte wenig Unterricht auslassen wegen solcher organisatorischen Dinge. Und dann betrete ich das Klassenzimmer und dann ruft mir einer dieser Schüler entgegen, Sie sind aber heute schlechter Laune. Und dann ist mir was aufgegangen. Die beobachten mich derartig scharf, schon während ich die Klasse betrete. Das ist mir also lange nachgegangen, dass ich wirklich heute überlege, wie ich morgens die Klasse betrete. Wie ich die Klasse betrete. Und allein diese atmosphärische Sache ist ja eine so wichtige Sache in der persönlichen Beziehung zu Menschen und hat eine Wirkung besonders auf diese Jungen, dass es nachher für den Unterricht durchaus eine Rolle spielen kann. Wir erwarten also in der Erziehung von Kindern Charakterbildung. Aber es beginnt eigentlich zunächst einmal all das, was ich hier ja an diesen Beispielen deutlich mache, fängt ja nicht bei den Kindern an, sondern ich will das ja deutlich machen, das fängt bei mir als Lehrer, bei mir als Vater, bei uns allen an. Was ist Charakter? Der Charakter ist die Haltung der Verbindlichkeit und Verantwortung, die Haltung, die gesamte Persönlichkeit betrifft. Sie wächst nicht von selbst, sondern muss durch eigene und fremde Hilfe aufgebaut werden. Also der fertige Charakter ist nie das ausschließende Ergebnis der natürlichen Entwicklung, sondern das Ergebnis einer geistigen und geistlichen Aufbauarbeit. Ein Psychologe der 60er Jahre, nachdem ich mich auf meine Examina vorbereitet habe, zu dem greife ich heute noch gerne, konnte sagen, der Charakter ist nicht durch bloße Evolution unserer Anlage, sondern durch eine Revolution der Gesinnung geprägt. Wissen Sie, an was mich das erinnert? Revolution der Gesinnung? Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist Revolution der Gesinnung. Das heißt, wo ich etwas habe, das meine Gesinnung so tief prägt, dass es zu einer so tiefgreifenden persönlichen Veränderung kommen kann, das ist Revolutionierung der Gesinnung. Wir Erwachsenen müssen einfach zu dem Verständnis kommen, dass unser ganzes Leben dazu angelegt ist, im geistigen und im geistlichen Bereich zu ringen, zur Reife der Persönlichkeit zu gelangen. Das stellt eine immerwährende Aufgabe dar, die erst mit dem Tod oder mit dem krankheitsbedingten Verfall der geistigen Kräfte endet. Mit anderen Worten, Charakterbildung der eigenen Person und Hilfe an anderen ist in erster Linie bis ins hohe Alter Arbeit an sich selbst, Arbeit an meiner eigenen Seele. Oder als Erziehungsauftrag an Menschen, die uns anvertraut sind und damit auch im geistlichen Bereich. Ich will jetzt nicht verdeutlichen, was heute die Psychologie dazu sagt. Sicherlich ist von den Anlagen her vieles festgelegt. Beispielsweise die Ausprägung unserer Temperamente. Ole Hallesby hat dazu gesagt, das Temperament bleibt ein Stück unserer Persönlichkeit von der Wiege bis zum Grabe. Gewiss ändert sich in jedem Lebensabschnitt, in Kindheit, Jugend und Alter bis zu einem gewissen Grade etwas. Aber das heißt nicht, dass sich nicht innerhalb dieser Grenzen nichts verändern darf. Das heißt, der Choleriker kann nicht nach Belieben seinen Zorn ausleben. Und der Begriff, ich bin halt so, das ist meine Anlage und mein Charakter ist Kapitulation vor sich selbst. Und wer als lebendiger Christ lebt, der hat an diesem Punkt nicht die Kraft des Heiligen Geistes begriffen. Und das erschüttert mich, das sage ich Ihnen ganz offen, wenn ich in Hauskreisen auch mit jungen Menschen schon über 30 feststelle, wie entsetzlich fest die liegen. Als wenn es den Begriff des Lernens am eigenen Menschen überhaupt nicht mehr gibt. Man liegt fest in solch festen Bahnen, dass die Frage nach einer Veränderung eher als Zumutung bewertet wird. Frauen sind da noch flexibler. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin gern bereit, mit den Männern darüber zu streiten. Ich sage das auch aus eigener Erfahrung, deswegen. Also die Frage der Veränderung, das ist ja eine Sache, die uns doch die Bibel auf jeder Seite deutlich machen will. Und wer die Apostelgeschichte sehr, sehr deutlich liest, der muss sich doch fragen, wie wirkt die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben? Und darf ich Sie bitten, dazu eine Bibelstelle aufzuschlagen. 2. Petrus Kapitel 1. Da heißt es ab Vers 3, da seine göttliche Macht uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der Vermöge seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit berufen hat, durch die er uns die kostbaren und übergroßen Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch diese göttlicher Natur teilhaft würden, nachdem ihr dem in der Welt durch die Begierde herrschenden Verderben entflohen seid. So bringet nun aber eben deswegen auch allen Fleiß auf und erweiset in eurem Glauben die Tugend oder die Tüchtigkeit, in der Tüchtigkeit die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe gegen jedermann. Denn wenn ihr diese Dinge besitzt und sie sich mehren, lassen sie euch nicht untätig und unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat uns alles geschenkt, seine göttliche Macht, was uns zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Die Kraft des Heiligen Geistes macht uns klar, dass er in uns die verändernde, erneuernde und aufbauende Kraft ist. Der Heilige Geist wirkt in uns das Vorbild Christi, einzutreten in seine Fußstapfen. Er will uns für ein Leben, wie es Gott für uns gedacht hat, nämlich kraftvoll, spannungsgeladen, mutig, sich verändern, sich entfaltend. Also Stillstand wird auf keiner Seite des Neuen Testamentes verheißen, sondern wo ich aus der Kraft des Heiligen Geistes lebe, da ist Entfaltung, da ist Veränderung, da ist Erneuerung da. Dabei geht es nicht darum, nach christlichen Vorschriften zu leben und darin stecken zu bleiben, in einer Form von Selbstzucht oder Askese, das wäre ja schlimm, sondern es geht darum, im Laufe von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, in denen wir mit Christus zusammenleben, ihm die Möglichkeit zu geben, durch seine Kraft eine Umformung unseres inwendigen Menschen zu vollziehen, bis er unseren Charakter nach seinen Vorstellungen geformt hat. Das drückt Paulus so aus, indem er sagt, ich lebe, doch nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und daraus erwächst das, was eben der Petrusbrief sagt, dass dass das Wort Gottes auch uns auffordert, mit allem Fleiß daran teilzunehmen. Ich bin nicht in die Passivität gerufen, sondern im Glauben bin ich in die höchste Aktivität berufen. Der Heilige Geist braucht nämlich meine ganze Person auch dazu, nämlich den Glauben. Die Fähigkeit Frömmigkeit heißt ja, ich lebe im Alltag praktisch mit Gott, das heißt Frömmigkeit. Ich lebe bewusst praktisch damit. Und dann vor allen Dingen die Liebe zu Menschen. Und lassen Sie mich jetzt also ganz am Schluss jetzt mal vier Dinge sagen, wie wir denn nun mitwirken können, damit sich unser Charakter in der Verbindung oder aus der Kraft des Heiligen Geistes entwickeln kann. Und vielleicht ist ein Gedanke dabei, der Ihnen dann helfen kann, so im Alltag damit umzugehen. Zunächst möchte ich etwas von Martin Luther sagen. Er hat Folgendes gesagt. Ich mag Luther. Er ist in seiner Art der Frömmigkeit sehr humorvoll, aber sehr treffend. Für den Fall, dass der Heilige Geist kommt und anfängt, in dein Herz zu predigen, so tu ihm die Ehre an. Lass die eigenen Gedanken, sei stille und höre dem zu, der es besser kann als du. Und was er predigt, das merke und schreibe auf. So wirst du Wunder erleben. Ich weiß nicht, wie wir stille Zeit machen. Sind wir Menschen mit dem Bleistift oder lesen wir die Bibel nur so? Schreiben wir uns Dinge auf. Dinge, die uns das Wort Gottes deutlich macht. Dass wir hören auf den Gott, der redet, was er zu uns sagt. Einüben in die Verbindlichkeit der Gemeinschaft mit Gott und sich dort in der Stille, im Stille halten und in der Umkehr formen lassen. Wie eine tiefe Prägung des Charakters in der Erziehung zwischen Eltern und Kind sich vollzieht, so geschieht es in der Stille im Umgang mit Gott. Indem er mir sagen kann, was mit mir los ist. Man kann sich Gott unwahrscheinlich fromm vom Leibe halten. Das sieht nach außen hin alles ganz toll aus. Aber was inwendig, ob ich eine echte, tiefe, lebendige Beziehung zu Gott habe, das ist entscheidend. Lasse ich Gott also an meine Seele heran und lasse ihm wirklich dort wirken, wo es Not tut, oder blocke ich ab? Das Zweite. Ich muss bei dem zweiten Punkt immer sagen, viele kennen mich und manches wiederhole ich. Wenn wir jetzt den zweiten Petrus weiterlesen würden, 3-4 Stellen, dann bin ich in guter Gesellschaft. Petrus hat die Wiederholung als etwas sehr Wichtiges angesehen. Ja? Also, einige wissen, dass ich Mitarbeiter der Navigatoren sind und die Navigatoren sind durch das Auswendiglernen bekannt geworden. Ist aber kein Tick der Navigatoren. Ja? Sondern ich halte das Auswendiglernen von Versen für eine ganz wichtige Sache der Charakterbildung. Begleiten uns im Alltag Worte Gottes. Gehen Verse mit mir in die Schule. Gehen Verse mit mir an den Arbeitsplatz. Wissen Sie, mich bewegt manchmal was. Im Augenblick beschäftigt mich zum Beispiel im Beruf die Lehrerversorgung. Ich habe eine Schule von über 30 Lehrern und ich merke, die Auseinandersetzung um jede Stunde hat begonnen. Auch in der Schule ist das jetzt mittlerweile angekommen. Und wissen Sie, das jetzt umzusetzen, ist Aufgabe des Schulleiters und das zehrt am inwendigen Menschen. Und manchmal hat man Angst davor. Ich weiß nicht, kennen Sie das, wenn Sie vor einer Aufgabe Angst haben? Ich habe das. Das ist mir manchmal nicht ganz einfach, dann auch bestimmte Dinge vor Kollegen zu rechtfertigen. Und da tut man sich schwer, auch wenn es nach außen hin oft so locker aussieht. Und dann hilft mir Jesaja 26,3, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Das gibt mir Ruhe, obwohl ich dann mein ängstliches Herz spüre. Oder im Umgang mit Menschen, das unbedachte Reden. Setze, o Herr, eine Wache meinem Mund und eine Hut der Tür meiner Lippen. Oder der Epheserbrief dazu 4,29, aus eurem Munde komme kein faules Wort, sondern eins, was gut ist zur Erbauung, wo es Not tut, für die, welche es hören. Es geht nicht um geistliche Perfektion, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes unseren inwendigen Menschen formt. Einmal an den praktischen Dingen und dann auch an den Dingen, die uns so viel Not machen. Das Dritte, das Lernen von den Vätern und Müttern im Glauben. Starke Charaktere wurden im Leiden und im alltäglichen Auseinandersetzungen geformt. Hier ist Paulus uns sicherlich ein Vorbild. Ich denke an diese Stelle aus dem 2. Korintherbrief, wo er sagt, wir hatten unser Leben schon aufgegeben und uns Gott übergeben. Man rechnete also praktisch mit dem Tod. Was muss das für eine Situation gewesen sein, in der er damals gesteckt hat? Und wie ist er damit fertig geworden? Unser Alltag, auch Sie, haben ja Herausforderungen, die an die Grenzen gehen. Der eine leidet unter starker Überlastung. Die Mütter oft unter der Erziehung der Kinder. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Der eine hat Schwierigkeiten mit einer Krankheit. Und der andere hat vielleicht seelische Nöte. Wir alle haben was. Auch wenn wir das verbergen. Aber wir haben doch unsere Nöte, oder nicht? Wo kriegen wir eigentlich unsere Hilfe her? Oder bleiben wir immer mit uns allein? Zunächst einmal hilft mir auch, Lieder von Paul Gerhardt zu lesen. Oder von Friedrich Hiller. Oder ich lese dann ein Lebensbild. Und dann stelle ich fest, die haben gelitten. Ich merke ja auch, dass ich von dieser Gesellschaft so beeinflusst bin, dass ich meine, das Leiden müsste so an einem vorbeigehen. Und dann merkt man, dass Gott einen aber andere Wege führt. Und man wehrt sich dagegen, will das nicht wahrhaben, bis man dann dahinter kommt, dass das eigentlich durchschritten werden muss. Und da helfen mir auch Bilder von den Vätern und Müttern im Glauben. Was hat Paul Gerhardt gelitten? Der Mann hatte diese Gabe, er setzte sich dann hin und dichtete gerade in den tiefsten Nöten seines Lebens, hat er seine Lieder gedichtet. Was wir aber in besonderer Weise, und das wir viertens brauchen, um unseren Charakter zu prägen, ist, dass wir, um von uns selbst auch loszukommen, auf den Nächsten orientiert sind, sich auf ihn einlassen, sein Bestes zu wollen, den Mut haben, sich auf den anderen einzulassen, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Wollen wir das Beste der anderen? Und stehen wir im Dienst daran, das Beste der anderen wirklich zu wollen? Auch da müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir trainiert werden, nur noch im Kreis um uns selbst zu drehen. Und je mehr ich mich im Kreis um mich selbst drehe, komme ich ja gar nicht daraus, das ist ja wie ein Teufelskreis. Sondern wir merken ja erst, wenn ich anfange, dem anderen zu dienen, dass ich dann da rauskomme. Wir aber sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen, sagt Paulus. Martin Buber hat etwas sehr Schönes gesagt. Ich lese Ihnen das mal vor, dieser jüdische Religionsphilosoph. Vertrauen erwirbt man selbstverständlich nicht, indem man sich bemüht, es zu erwerben, sondern indem man an dem Leben der Menschen, mit denen man umgeht, unmittelbar und unbefangen teilnimmt und die Verantwortung, die sich daraus gibt, auf sich nimmt. Pädagogisch ist nicht die pädagogische Absicht, sagt er. Pädagogisch ist nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Begegnung. Das heißt, es wird erspannend, wenn ich mich auf Menschen einlasse. Erziehend, pädagogisch heißt, erziehend wird erst eine Auseinandersetzung in unmittelbarer Begegnung mit den Menschen selbst. Und da sagt er, Erziehung in diesem, die diesen Namen verdient, ist im Wesentlichen Charaktererziehung. Fünftens müssen wir uns unterhalten kurz über Gewohnheiten. Was uns Not macht, sind ja die schlechten Gewohnheiten. Am stärksten fallen sie uns ja immer bei den anderen auf, weil sie uns aufregen möglicherweise. Der Begriff der Gewohnheit signalisiert, auch in Verbindung mit dem Begriff der Gewöhnung, dass es sich ja hier um einen Lernprozess handelt. Gewohnheiten sind Dinge, die wir gelernt haben. Also wenn ich schlechte Gewohnheiten habe, dann habe ich das gelernt. Ich habe das gelernt. Das heißt also, man kann das wieder verlernen, wenn ich will. Und mir vorher natürlich klar geworden ist, dass es eine schlechte Gewohnheit ist, über die sich andere fürchterlich aufregen. Und das gehört auch mit zur Erziehung, wo ich dann feststelle, dass man schlechte Gewohnheiten, das ist wie so, als wenn ich auf einen hohen Berg gehe und plötzlich an einer steilen Wand stehe und sage, Donnerwetter, hier geht's nicht weiter, um auf den Gipfel zu kommen. Ich komme an diesen Weg, der endet hier. Also muss ich den gleichen Weg zurück bis zu dem Punkt, um den neuen Weg zu gehen. Das gehört zum Lernprozess. Aber jeder Lernprozess ist schwierig, ist kräfte- und zeitraubend, unbequem. Die Frage ist nur, ob ich solche Lernprozesse mir selbst zumuten will. Und da meine ich, ist auch die Chance der Ehe. Nicht, dass man sich gegenseitig zur Hilfe wird. Nicht, indem man sich ständig anbrüllt an den schlechten Gewohnheiten, sondern dass man anfängt, miteinander zu arbeiten. Das kann eine Belebung auch der Ehe sein. Schritte zurückgehen, um damit gute Gewohnheiten aufzubauen. Ich begann meine Ausführungen mit dem Timotheus. Ich will damit schließen. Wir haben gehört, was Paulus über den Charakter des Timotheus sagte. Er ist anders. Timotheus hat sich von Gott zu einer reifen Persönlichkeit entwickeln lassen, in aller Begrenzung, die in seiner Persönlichkeit lag. Ängstlich war er und hatte viele Krankheiten. Und das ändert sich manchmal auch gar nicht so sehr. Daran wird der Timotheus wahrscheinlich einen großen Teil seines Lebens auch geknabbert haben, dass er ein ängstlicher Mensch war. Er hat aber Paulus dabei die Treue gehalten in allen Gefahren. Er hat die schwierigen Aufgaben mit Treue ausgeübt, obwohl es besonders in der Gemeinde Korinth über seine Fähigkeiten ging. Lesen Sie mal die Stellen. Was er gerade in den Korintherbriefen über den Timotheus gesagt hat, der hat es in Korinth nicht einfach gehabt. Ein gereifter Charakter, der in seiner Begrenzung im Vertrauen zu Gott erprobt wurde. Darin und nur darin erwuchs seine Begabung zum Gemeindedienst. Fähigkeit nicht durch besondere Begabung, sondern einen von Gott geprägten Charakter. Und ich darf Ihnen sagen, das sind die wertvollsten Mitarbeiter im Reich Gottes. Das sind die wertvollsten. Wir brauchen nicht in allem die großen Fachleute zu sein. Timotheus ist durch den seelsorgerlichen Dienst des Paulus sicherlich dazu fähig geworden, aber in erster Linie durch das Dienen und durch das Dienen in Treue im Verborgenen, dort in der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinem Gott. Dabei lernte er nicht zu resignieren, sondern wisst ihr, was er da gelernt hat in der Stille? Er lernte in dieser Begrenzung Gott lieben. Das ist ja was Großartiges. Wenn wir an unseren Begrenzungen nicht scheitern, resignieren, sondern dass wir dabei die Größe Gottes erkennen. Ich habe gehört, Sie erarbeiten an diesem Wochenende den Psalm 103. Das ist die beste Übung. Gott loben auch dann, wo die Begrenzungen unseres Lebens am stärksten sind. Das formt den Charakter am nachhaltigsten. Also ein begabter Mitarbeiter ohne große Gaben, ein Mann mit Hingabe und Treue, Zuverlässigkeit und Festigkeit und Freude an Gott. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus, das macht uns so viel Not oft, dass wir mit unserem Charakter oft so daneben liegen. Dass sich immer wieder auch Gewohnheiten einschleichen. Dass wir damit Menschen auch zur Not werden. Oder dass wir merken, dass wir oft in dem gar nicht so weit kommen, wie wir wollen. Da möchten wir ganz neu die Kraft deines guten Geistes entdecken und an uns wirken lassen, Herr. Ich bitte dich auch für dieses Wochenende, dass dein Wort in uns tief hineindringt, in unseren inwendigen Menschen. Mach uns zu Menschen, die Salz in dieser Gesellschaft sind, die ganz neu entdecken, welche Werte du durch dein Wort für uns bereitgelegt hast, dass wir sie entdecken, dass sie uns wichtig werden und dass wir sie weitergeben und leben. Wir beten vor allen Dingen für eine Welt, die verloren ist, dass du Menschen zum Glauben rufst. Wir wollen dich da nicht zur Ruhe kommen lassen, Herr, dass wir so gerne möchten, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, die erkennen, welch große Dinge du an uns getan hast und wie groß du bist. Amen.
Vielen Dank, Herr Brune. Ich bin ganz erstaunt, dass es schon zu Ende ist, aber das zeigt, es war sehr interessant und hilfreich. Ich schlage jetzt folgendes Vorgehen vor. Wir singen miteinander ein Lied, machen das Fenster auf, stehen mal auf. Inzwischen kann sich...
Also zunächst einmal ist das eine ganz wichtige Frage, die Frau Weipert hier stellt. Das ist eigentlich die Polarität, in der wir eigentlich in der Schule stehen. Wenn man vom Schulgesetz ausgeht, das Schulgesetz fängt ungefähr an. Also danke. Das Schulgesetz hat folgende einleitende Formulierung. Dass wir die Kinder zu erziehen haben in der Ehrfurcht vor Gott, das ist in Baden-Württemberg eine der hervorragendsten Grundlagen, die wir überhaupt haben. Wenn ich an die Auseinandersetzungen in Niedersachsen denke, wo zum Beispiel die Formulierung Gott ja aus der Verfassung rausgeht, wir haben Formulierungen im Schulgesetz, die uns die Möglichkeit geben, als Christen zu entfalten. Ja? Und wenn ich die neuen Lehrpläne, ich habe mal die neuen Lehrpläne jetzt, die ja im Grunde genommen nicht neu sind, aber es sind viele Elemente reingekommen. Ich bin erstaunt, was an biblischen Elementen in diesen Lehrplänen, wenigstens im Grund- und Hauptschulplan drin ist, dass ein überzeugter Christ sich auf der Grundlage dieser Lehrpläne voll entfalten kann, wenn er die mutige Überzeugung hat, sich in einer pluralistischen Schule durchsetzen kann. Ja? Das signalisiert jetzt das andere. Ich habe wiederholt auch schon mal zu einem Schulrat gesagt, es ist ja eigentlich eigenartig, wenn ich jetzt für den Begriff der Hauptschule mal stehe, in der ich jetzt, ich bin in einer Grund- und Hauptschule, wir nennen nach der Landesverfassung ist die Hauptschule eine christliche Gemeinschaftsschule. Das heißt so, aber die Praxis sieht anders aus. Und zwar, wie ich gerade gesagt habe, ist eine der wegweisenden Strömungen eben der Pluralismus. Und diesen Pluralismus, dem trägt man, auch wenn man eine gesetzliche Grundlage heute hat, Rechnung. Ja? Man ist dann erstaunt, welche Auseinandersetzung. Ich will mal eine ganz extreme Sache, an einer ganz extremen Sache das deutlich machen. Ich habe eine Schulleiterin in Stuttgart, das hat mich sehr bewegt, in einer Schulleitersitzung, wo ein fundamentalistisch-muslimischer Vater durchgesetzt hat, dass seine Werte gegen die Werte, diese Kollegin ist keine Christin, sich durchgesetzt hat. Fragt man zum Beispiel diese Türken, aber im eigenen Land dürftet ihr das bei euch nicht, ja, sagt er, deswegen komme ich ja in die Bundesrepublik. Ja? Und damit mache ich eigentlich im Grunde genommen deutlich, dass wir in einer pluralen Gesellschaft sind, dass wir zwar gesetzliche Grundlagen haben, aber diese gesetzlichen Grundlagen auch unterschiedlich interpretiert werden. Das hängt dann auch von der Einstellung desjenigen ab, wie er seinen Glaubensgrundsatz sieht. Das sehen wir ja schon in unserer Kirche. Wir brauchen ja bloß das Beispiel unserer Kirche uns vorzulegen, dann wissen wir, welche gravierenden Unterschiede es gibt. Ich betreue im Augenblick einen Favika, der an einer Schule Schwierigkeiten gehabt hat, weil er unter anderem offen gesagt hat, dass er glaubt, was in der Bibel steht. Ja? Aber der Lehrer die Möglichkeit hat, natürlich in dieser pluralen Auffassung das zu leben, was er glaubt, und wenn es auch nicht christlich ist. Deswegen wachsen ja auch so viele christliche Schulen auf. Dass ich Verständnis dafür habe, dass einige Eltern in manchen Schulen einfach die Nase voll haben. Nicht? Und ihr Kind eigentlich einer anderen Atmosphäre ausliefern wollen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass auf diesen Schulen nun die heile Welt verkündigt wird. Das möchte ich davor warnen. Nicht? Aber die Initiativen der 200 frei evangelischen Schulen haben schon ihre Bedeutung darin. Oder wenn ich nur daran denke, die unterschiedlichen Auffassungen bei Gerichtsurteilen, gerade in diesem Fall, weisen eben darauf hin, wir haben die Grundlage, wir leben auf der Grundlage eines pluralen Staates, aber wo Christen innerhalb jetzt auch des Schulsystems mutig ihren Glauben vertreten, ist das möglich? Also ich habe im Religionsunterricht, gebe auch noch Religionsunterricht, ich habe im Religionsunterricht selbst von der Kirche keine Schwierigkeiten. Ich glaube schon, dass der Dekan, der für mich verantwortlich ist, weiß, von welcher Couleur ich komme. Das haben die nachher auch schnell raus. Aber die sind dann im Wesentlichen nur daran interessiert, wie ich als Schulleiter den Religionsunterricht versorge. Und da stehe ich als Schulleiter zum Beispiel auch in der Schwierigkeit, dass ich die Lehre habe, die ich habe. Ja, und leider tauchen zu wenig gläubige Lehrer auf in dem Verständnis, wie ich es mir vorstelle. Wobei ich dann eigenartigerweise zu den Katholiken immer noch die besten Beziehungen habe. Ist ja eigenartig. Ne?
Also das ist jetzt nicht negativ. Es sind viele Kollegen im kirchlichen Bereich, die sehr positiv wirken, aber die kirchlich in dem Sinne unterrichten und auch guten Unterricht machen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber die Frage, dass eben auch Religionsunterricht dann Evangelisation ist, ich sag's mal einfach so, nicht? Das wünscht man sich natürlich auch. Aber den Traum, nicht, dass wir in einem, dass jetzt nur noch, dass die Werte, die wir wünschen, jetzt vermittelt werden, das ist nicht der Fall. Obwohl der augenblickliche Lehrplan Werte enthält, wenn die vermittelt werden, wäre es toll. Ganz bestimmt. Aber es hängt am Lehrer. Es hängt am Lehrer. Ja, eigentlich schon, wäre möglich.
Ja, aber man weiß ja eigentlich gar nicht.
Also man braucht das ja bloß nachzulesen. Die Dinge sind ja, der Schulgesetz liegt öffentlich aus, man braucht sich das bloß zu bestellen. Nicht? Also, ja, ich habe es leider nicht dabei, sonst würde ich es vorlesen. Nicht? Also, Ingrid, du brauchst bloß die Landesverfassung zu lesen. Nicht? Also, zunächst einmal geht es einfach von, nee, es ist wichtig, dass fangen wir an beim Grundgesetz. Das Grundgesetz garantiert Glaubensfreiheit. Deswegen können freie Schulen, freie evangelische Schulen ja auch gegründet werden. Ja, das Zweite ist, dass die Landesverfassung das in gleicher Weise deutlich ausdrückt und am deutlichsten noch unser Schulgesetz. Also zum Beispiel, ich mache es bei der Schulanmeldung so. Das heißt bei den Erstklässlern, wenn die Eltern ankommen und wollen jetzt ihre Kinder, dann wird's ja interessant, nicht? Also wir haben ja insofern in den Schulen Schwierigkeiten mit dem Religionsunterricht, dass bald die Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, eine größere Zahl sind als die, die am Religionsunterricht teilnehmen, sodass die Organisation unwahrscheinlich schwierig wird, die anderen zu versorgen. Ja? Da gibt es dann auch bei der Stundenzuteilung Auseinandersetzungen. Ja? Und das erzähle ich dann den Eltern, dass es einmal aus organisatorischen Gründen wichtig wäre, ihre Kinder da anzumelden, weil es eben Schwierigkeiten gibt, aber dass ich die Glaubenserziehung für die ganzheitliche Erziehung eines jungen Menschen unabdingbar halte, dass einem jungen Menschen die Frage nach Gott vermittelt werden muss. Und wenn Sie mir jetzt sagen, das ist ja ein emanzipatorischer Satz, ja, ich möchte, dass mein Kind sich eines Tages frei entscheiden will, dann sage ich, das geht aber nicht ohne Information. Ja, wenn Sie einfach Ihr Kind entscheiden lassen wollen, dann müssen Sie ihm Information zugänglich machen und das macht der Religionsunterricht. Ja, und das Eigentümliche ist, dass dann die Zahl, wenigstens bei den Erstklässlern, sehr, sehr gering ist. Die melden alle ihre Kinder an. Und ich erlebe dann auch noch, dass bei den Anmeldungen, wenn ich gerade zum Religionsunterricht Stellung beziehe, dass die Erziehung zum Glauben, die Frage nach Gott, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass Eltern auf mich zukommen und sich freuen, dass ich das gesagt habe. Also es sind immer noch welche dazwischen, die dann darauf warten, dass es mal gesagt wird. Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden.
Deutsch-türkischer Schüleraustausch ist doch unter Bundesrepublik.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Das kam eigentlich, die Angela Merkel hat das schon unterschrieben. Der Bund unterstützt das. Ich glaube, die 20 Millionen.
Also man muss jetzt vorsichtig sein. Also zunächst einmal, ich habe eine Schule, wo die Türken wohl die größte Volksgruppe sind. Entschuldigung. Dass die türkische Volksgruppe die stärkste ist. Und da muss man jetzt sehr, sehr klar unterscheiden. Also ich habe einen türkischen Lehrer an der Schule, den ich sehr gerne habe. Wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander. Aber der kommt aus der Schule Atatürks. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, Sie müssen unterscheiden zwischen den Türken, die von der politischen Richtung Atatürks geprägt sind und denen, die fundamentalistisch geprägt sind. Ja? Und die von Herrn Atatürk noch her geprägt sind, die ärgern sich natürlich fürchterlich über die Fundamentalisten. Und am schlimmsten ärgern die sich über uns Deutsche. Dass er sagt, wie könnt ihr nur so sein? Ja? Ich meine, das ist eine andere Frage, nicht? Aber da muss man sehen, ich kriege selbst von meinen säkularen Kollegen, als der Kollege an meine Schule kam, zeigte einer in der Gesamtlehrerkonferenz auf, Herr Brunner, weswegen kommt der? Will der hier Koranschule einrichten? Ja, es tut mir leid, ich habe das jetzt im Augenblick nicht hinterfragt, ich habe da nur gehört, dass da einer kommt, da bin ich hingegangen, habe hinterfragt, nicht? Und das sind also jetzt die durch die Schulämter vermittelt werden, wenigstens in Stuttgart eben die jetzt zwar formal auch noch Moslems sind, aber die müssen wir uns dann so vorstellen wie unser normaler Kirchgänger. Ja, die ideologisch jetzt vom Glauben her nicht wirken. Ja. Insofern würde ich den Austausch jetzt zunächst einmal, ich kenne ihn nicht. Also ich habe die türkische Volksgruppe eigentlich sehr, sehr gern und habe sehr wertvolle junge Leute dabei in den Klassen, die auch mittlerweile so deutsch geworden sind, dass man sie manchmal von den Deutschen gar nicht mehr unterscheiden kann. Bitte. Ja, ja, das ist ja. Ja, also. Ja, das muss überdacht werden. Also da müsste man im Einzelnen prüfen, was das für Familien sind. Das weiß ich nicht. Ne? Also auf der anderen Seite, bitte, Entschuldigung. Staat und Kirche.
Ja, Staat und Kirche.
Religion. Ja. Also ich habe jetzt mit meinem Kollegen gesprochen. Jetzt war ja die Wahl des Bürgermeisters in Istanbul. Ich weiß nicht, ob das in der Zeitung gelesen hat. Da ist ein Fundamentalist gewählt worden. Ich sage zu ihm, Herr Nagy, was ist denn jetzt los in der Türkei? Das ist ja ganz ruhig. Der ist nur mit 18% gewählt worden. Ich kenne jetzt die Mehrheitsverhältnisse nicht. Der wollte zum Beispiel auf dem Taksimplatz eben eine Moschee bauen. Ich sage, kriegt der alles gar nicht durch? Ich sage, sind Sie ganz sicher? In der Türkei steht es nämlich auf der Kippe zwischen Fundamentalismus und der säkularen Politik. Insofern ist die Frage schon sehr wichtig, die wir hier schon beobachten müssen. Ich erlebe im Augenblick, jetzt kann ich ja nur für meine Schule sprechen, ne, diese muslimische oder fundamentalistische Indoktrination noch nicht. Ich weiß, dass wir Auseinandersetzungen mit den Kopftüchern gehabt haben. Ja, das war zum Beispiel mit der Kollegin, die einem Mädchen sanft das Kopftuch runterzog und jetzt ging der Vater an die Luft. Sie kriegen bei keinem Richter in der Bundesrepublik mehr Recht, wenn sie nicht das Kopftuch dran lassen. Nicht? Wo ich mich auf die Hinterbeine setzen würde, wenn ein türkischer Vater kommen würde und sage, hängen Sie das Kreuz ab. Da würde ich wild. Ja, also das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ja, aber mittlerweile besteht eben die Gefahr. Wenn man die französischen Fundamentalisten, oder die Fundamentalisten, die in Frankreich leben, wenn man die auseinander, da sind schon ganz andere Hinweise oder werden deutlich, was die eigentlich für Zielsetzungen schon haben. Bitte, Frau.
Ja.
Das ist also im Grundschulbereich, wenn da ein türkischer Lehrer kommt und dann die türkischen Kinder unterrichtet. Muttersprache, Landeskunde und Religion. Und ja, das gehört dazu. Und in den letzten Jahren stellen wir fest, dass da, also es wurde dann nach einer Zeit, ein Lehrer, der längere Zeit bei uns war, der wurde dann abgezogen. Und wir haben so den Eindruck, dass es denen auch gar nicht so lieb ist, wenn der zu viel Deutsch lernt, sich zu sehr integriert. Wir haben dann einen neuen Lehrer bekommen und es wird eigentlich zunehmend schwieriger. Da kommen dann, wir haben eigentlich so im, gerade in der Vorweihnachtszeit haben wir unsere türkischen Kinder an allem teilgenommen, weil sie im Klassenverband waren und haben also eigentlich mit größter Aufmerksamkeit und Hingabe fast die biblischen Geschichten gehört. Und teilweise haben wir sie auch in den Religionsunterricht mit hineingenommen, weil es so mittendrin lag. Da kam also eigentlich auch nie, die Kinder haben da gern zugehört. Und dann kamen plötzlich, dann gingen die in diesen türkischen Unterricht und haben offensichtlich da doch was anderes gehört. Und dann kamen dann schon mal Bemerkungen. Ich habe zum Beispiel, das war im Sachkundeunterricht, hatte also überhaupt nichts mit Religion zu tun. Und da haben wir war Thema Familie. Und wir haben Stammbäume gemalt. Und dann fragte ein Kind, ja, was mache ich denn? Meine Oma lebt nicht mehr. Muss ich da jetzt, ich sage, schreib den Namen hin und mach dahinter für gestorben. Zeichen für, dass jemand gestorben ist, ein Kreuz. Und da ist also ein türkisches Kind aufgestanden und war also empört und hat geschrien, dieses Kreuz male ich nicht. Und das ist in all den Jahren vorher ist das nie gewesen. Und wir stellen fest, dass das sich verstärkt. Ja, also unser Schulleiter, da haben wir also keine Unterstützung. Ja, ja.
Gibt's nicht derzeit ein Problem dadurch, dass sie die Lehrergeneration nachkriegen, die also so aus den 60er, 70er, frühen 80er Jahren stammen, wo Pluralismus und es gibt keine Grenzen eigentlich der höchste Wert war, und jetzt eine Schülergeneration haben, die zwar nicht fragen, was sind meine Werte, aber sich die schon aussuchen. Das heißt, haben wir nicht im Moment eigentlich die Umkehrung der Verhältnisse? Jetzt suchen die Schüler plötzlich Werte und die Lehrer sind nicht bereit, sie zu vermitteln. Während es eigentlich immer andersrum war, der Lehrer hat mal die Werte vermittelt und die Schüler merkten dann irgendwann mal später, dass das doch gar nicht so schlecht war.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann denke ich schon, dass die 60er und 70er Jahre eine große Rolle gespielt haben. Ja, auch in der Wertevermittlung, auch von der Frankfurter Schule her, ja. Aber ich entdecke jetzt auch in der Lehrerausbildung auch einen Trend, der sehr positiv ist. Also die jungen Leute, die wir heute kriegen, die sind schon prima. Wenigstens was didaktisch-methodisch anbelangt, bekommen wir hervorragende junge Leute. Wir dürfen es jetzt im Augenblick zunächst einmal nicht so sehr von der christlichen Ethik her sehen. Da ist es sicherlich sehr, da wünschen wir uns manchmal, dass Christen kommen. Ja, aber es kommen junge Leute mit einer sehr ernsthaften, sehr guten menschlichen Einstellung, auch mit einer gewissenhaften Einstellung in die Schulen hinein, über die wir uns sehr, sehr freuen. Und das empfinden wir auch schon als sehr, sehr wichtig. Ja, die 70er Jahre haben uns sehr viel Not gebracht. Das ist klar. Aber ich denke, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, dass es auch wichtig ist, dass Sie wissen, dass das Elternrecht die höchste Priorität hat. Ja. Und ganz gleich, wo Sie auch stehen, auch jetzt in Verbindung mit der Schule, wir haben jetzt die Diskussion über die Schule, ich bitte Sie, seien Sie nicht ängstlich, wenn es um Ihre Kinder geht. Ja. Dass Sie nicht alles hinnehmen, was geschieht, sondern dass sie auch ihre Überzeugungen deutlich machen. Und sicherlich gibt es manche Dinge, wo man überlegen muss, was man tut, aber vom Elternrecht haben sie alle Möglichkeiten, auch ihre Überzeugung noch zu nehmen. Und solange das der Fall ist, denke ich, sollten wir eigentlich da recht positiv denken. Nur die meisten. Wir haben es bei unseren Kindern so gemacht, wenn sie aus dem aus der Schule kamen und ich meine, die Älteren unter uns werden das wissen, dann haben sie erstmal mittags Dampf abgelassen. Ja? Dann haben sie über die Schule geschimpft, über die Lehrer, wie schlimm die waren. Und dann haben wir auch vor allen Dingen meine Frau sehr viel mit den Kindern geredet, was im Religionsunterricht war. Und das Schwierigste war ja auch oft, Ingrid, dass es ja auch unsere Pastoren sind, die einen Religionsunterricht vermitteln, an dem man kurz unter der Decke kleben kann. Ja. Und das macht schon manchmal Not, nicht, dass es dann auch die Leute sind, von denen man eigentlich das erwarten könnte, nicht? Bitte. Ja.
Wenn man sein Glauben lernt von der Bibel, mehr reicht vielleicht hier wie Gurkenbrüste oder so, aber richtiger Glaube, da kann man nichts entdecken. Da ist doch von der ersten Klasse an alles die Kirche nur im Mittelpunkt gestellt und dann die Familie, also kommt nichts richtig.
Also, ich sehe es ein bisschen anders. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Sie wahrscheinlich auch nicht. Also Lehrpläne müssen richtig gelesen werden und auch Bücher. Und die Frage ist, wie ich ein Buch oder einen Lehrplan anwende. Nicht? Also sicherlich, wenn ich einen Lehrplan machen würde, ich noch ein bisschen anderes reinschreiben, das ist klar. Nicht? Aber es kommt immer drauf an.
Man hat eigentlich mehr Freiheit bekommen und es sind auch viel mehr wie jetzt wieder Wert gelegt, zumindest in der Grundschule, auf die biblischen Geschichten. Aber ob der Lehrer das jetzt so macht, das ist halt das Problem.
Und ich möchte einfach nochmal deutlich machen, es liegt an uns Eltern und es liegt an den Lehrern. Das ist das A und das O. Ja. Die Lehrpläne geben uns die Möglichkeit, so zu wirken, wie wir wollen. Wer immer ein bisschen meine Unterstützung hat, sind die sogenannten Lehranwärter, die durch die Gremien durch müssen. Das ist immer nicht einfach, je nachdem, was die für Prüfungskommissionen haben. Und da vertrete ich dann im Grunde genommen den biblischen Satz, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Nicht, damit er durchkommt, dass wir uns nicht aufhalten lassen von denen, die uns blocken. Denn mir ist es wertvoll, ich habe nachher einen gläubigen Mann in der Schule, als einer, der von der Prüfungskommission, die ein biblisches Zeugnis vielleicht nicht ganz so bewerten kann, wie wertvoll es eigentlich ist, das wäre dann sinnlos. Sondern wir können auch Religionsunterricht machen, ohne unsere Überzeugung in dem Augenblick zu verleugnen, um in den Dienst hineinzukommen. Ähnlich geht es ja den Theologen in Tübingen auch. Das ist ja mittlerweile die Situation.